Wir sitzen alle in einem Boot. Ich mag ja Redewendungen, weil diese Redewendungen Lebenswahrheiten gut auf den Punkt bringen. Auch so eine Lebenswahrheit. Wir sitzen alle in einem Boot, auch wenn wir keine Küstenbewohner sind. Wir verstehen was damit gemeint ist. Wir machen diese Erfahrung ja auch nicht erst seit der Pandemie, wo wir merken, wir sind einfach in Zusammenhängen, da kommen wir auch gar nicht so leicht raus. Wir leben in der Familie, in der Nachbarschaft, in der Gesellschaft ja immer in irgendwelchen Booten, in irgendwelchen Zusammenhängen, in denen wir zusammen unterwegs sind. Sie prägen unser Lebensumfeld und wir können da auch nicht einfach so aussteigen. Die Bibel erzählt an sehr wichtigen Stellen solche Bootsgeschichten. Schon im Alten Testament, ihr kennt sie alle, diese berühmte Bootsgeschichte, die Arche Noah. Ein großartiges Bild auch für unser Leben, ja, im Sturm der Zeit. Oder, die Kinder lieben sie ja auch, aber sie ist auch für uns geschrieben, diese Geschichte vom Propheten Jonah, der einen Auftrag von Gott erhält, der das aber nicht machen will und auf ein Schiff steigt und in die andere Richtung fährt und dann werfen ihn die Seeleute über Bord. Auch eine Bootsgeschichte mit besonderen Gotteserfahrungen. Wir haben vorhin in der Lesung vom Apostel Paulus gehört, von den Bedrängnissen, die er hatte, dass er oft in Todesgefahr war. An anderer Stelle schreibt er, weil er ja viel unterwegs war mit dem Schiff, dass er sogar Schiffbruch erlitten hat, mehrfach. Also auch Bootsgeschichten und besondere Gotteserfahrungen, die damit einhergehen. In den Evangelien sind es insgesamt 8 Bootsgeschichten, die uns erzählt werden. Irgendwie ja auch logisch. Ja, die ersten Jünger, allen voran Petrus, das waren Fischer. Und die hatten natürlich ein Boot. Und wenn die damals am See Genezareth unterwegs sein wollten, dann war das ein prima Verbindungsmittel, um von der einen Seite auf die andere Seite zu kommen. 8 solche Bootsgeschichten, die Ähnlichkeiten haben, die man aber immer schon auch so verstanden hat, dass da ja mehr erzählt wird als diese Situation damals, sondern dass das ein Bild ist für uns heute auch. Wir sitzen alle in einem Boot. Also diese Bootsgeschichten im Neuen Testament, könnt ihr mal drauf achten, wenn ihr beim nächsten Mal drauf stoßt, das sind Geschichten, wo es darum geht, wie, ja, Menschen unterwegs sind, die Jesus nachfolgen, die im Boot der Kirche sitzen, wo man manchmal gar nicht weiß, wie so im Sturm der Zeit, ja, was mit diesem Boot eigentlich geschieht, ob das jemals ankommt und wie das eigentlich weitergeht. Also, was da mit den Jüngern im Boot geschieht, das ist ein Bild für die Kirche, aber auch für meine Lebenssituation und auch für deine Lebenssituation. Ich lese es nochmal aus dem Evangelium und hört das mal so ein bisschen auch eben als Bild für uns selbst. Das Boot war schon weit vom Land entfernt. Die Wellen machten ihm schwer zu schaffen, denn der Wind blies direkt von vorn. Um die 4. Nachtwache kam Jesus zu den Jüngern. Er lief über den See. Als die Jünger ihn aber über den See laufen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Sie riefen, das ist ein Gespenst, vor Angst schrien sie laut auf. Überlegt mal, ob ihr das auch kennt aus eurem Leben oder vielleicht aus eurem Umfeld. Liebe Menschen, die uns ans Herz gewachsen sind, dass da solche Bilder einer stürmischen Bootsfahrt zutreffen, wo man erstmal nicht weiß, wie geht die Sache eigentlich aus. Also der Wind steht dir entgegen, er bläst dir direkt ins Gesicht. Die Wellen sind hoch, so hoch, dass sie ins Boot schlagen. Das rettende Ufer ist weit weg, das wird ja hier auch berichtet, die sind also nicht so in Ufernähe. Und dann es ist auch noch dunkel, du siehst also auch nicht richtig, hast keine Orientierung. Und dann zu einem Überfluss, als wenn das nicht schon schlimm genug wäre, siehst du auf einmal auch noch Gespenster und das jagt dir ja wirklich furchtbare Angst ein. Also was hier geschildert wird, was die Jünger erleben, auch was der Petrus erlebt, das bleibt also keine einmalige Geschichte, sondern ist typisch für das Schiff der Kirche im Sturm der Zeit. Mich tröstet das auch ein bisschen, weil ihr wisst das ja auch, manchmal bleibt uns ja auch die Luft weg, wenn wir schauen, ja, wie sieht es gerade mit unserer Kirche aus? Ihr wisst, dass die katholische Kirche befindet sich seit den jüngsten Enthüllungen wirklich in einem ganz schweren Sturm. Die Gläubigen verlassen in Scharen das sinkende Schiff. Wir sitzen da als evangelische Christen übrigens im gleichen Boot. Ja, also was den katholischen Geschwistern an Gegenwind entgegenschlägt, das gilt den Christen auch in der Gesellschaft und das wird sich auch bei uns in zahlreichen Kirchenaustritten niederschlagen. Und auch wenn das alles schlimm ist, was da so passiert, was da jetzt auch so ans Tageslicht kommt, ich finde es trotzdem tröstlich, solche Geschichten zu hören und eben auch auf unsere Situation zu lesen, auch auf die Situation der Kirche. Es wird ja nicht nur die Not geschildert, es wird nicht nur die Orientierungslosigkeit geschildert, dass dieses Schifflein der Kirche da wie so eine Nussschale auf dem stürmischen Meer treibt und man nicht weiß, erreicht das jemals den Hafen oder geht das alles in die Brüche? Es wird ja auch beschrieben, wie Jesus eingreift, wie er sich bitten lässt und wie die Jünger bei schwerem Seegang neu glauben lernen. Der Jünger, der es wissen will. Diese Bootsgeschichten, die uns in den Evangelien erzählt werden, die haben einige Gemeinsamkeiten. Also die Geschichte, die wir vorhin gehört haben, die kennt ihr wahrscheinlich auch schon. Es ist vielleicht die bekannteste Bootsgeschichte. Es gibt aber mehrere solche Überlieferungen in den verschiedenen Evangelien, also auch im Johannesevangelium, auch im Markusevangelium, auch im Matthäusevangelium noch an anderer Stelle. Und oft ist die Situation ähnlich. Die Jünger sitzen im Boot, manchmal ist Jesus dabei, manchmal nicht. Manchmal schläft er. Manchmal kommt er dann über den See gelaufen, wie jetzt hier. Und besonders kostbar finde ich diese Geschichte, diese Version im Matthäusevangelium dadurch, weil ja hier die berühmte Episode mit Petrus erzählt wird. Der Jünger, der es wissen will. Petrus sagte zu Jesus, Herr, wenn du es bist, befiehl mir, über das Wasser zu dir zu kommen. Jesus sagte, komm. Da stieg Petrus aus dem Boot, ging über das Wasser und kam zu Jesus. Wow, es klappt wirklich. Es klappt wirklich. Er läuft auch über dem Wasser. Wie soll man das überschreiben? Ich finde das immer spannend, wenn man mal verschiedene Bibelübersetzungen nebeneinander legt, die dann schon so den Schwerpunkt setzen, was dann eigentlich geschieht. Also so eine altertümliche Überschrift in manchen Bibeln heißt Seewandel des Petrus. Er läuft ja kurz auf dem Wasser. Oder einfach Petrus auf dem Wasser oder einer, der es wissen will. In vielen Bibelausgaben steht dann der sinkende Petrus. Das stimmt ja auch, aber er läuft ja erstmal auf dem Wasser. Leider, wie so oft in der Bibel, wird uns an so einer spannenden Geschichte nicht erzählt, warum der Petrus Jesus bittet, ihn über das Wasser laufen zu lassen. Er macht das ja nicht eigenmächtig, sondern Jesus sagt ja zu ihm, komm, und dann geht er los. Wir können da nur spekulieren. Ist der Petrus übermütig? Ist er so ein Heißsporn, wie so an anderen Stellen auch der Evangelien, dem auch schnell mal die Pferde durchgehen? Sucht er den Nervenkitzel? Könnte ich mir auch vorstellen. Will er Jesus testen? Die wissen ja nicht so genau, was da eigentlich geschieht. Will er sich vor den anderen beweisen? Auch das könnte ein Motiv sein. Oder vielleicht auch dieses, bildet er sich auf seinen Glauben etwas ein, dass er sagt, ja, ich will es jetzt wissen. Ich zeig's mal den anderen, was mit dem Glauben alles geht. Wir wissen es nicht, steht nicht da. Ich finde es trotzdem stark, dass Petrus es wissen will, dass der Petrus so mutig ist und dass Jesus ihn auch lässt. Jesus bittet ihn, fordert ihn auf, dass er zu ihm kommt. Und er darf zumindest für kurze Zeit am eigenen Leib erleben, dass der Glaube an Jesus im tiefen Wasser trägt, und dass er Dinge möglich macht, die wir naturwissenschaftlich nicht erklären können. Von Petrus können wir lernen, wie einer seine Angst vor Gespenstern überwindet, wie er mutig aus dem Boot heraussteigt und, ja, weil Jesus sagt, komm. Ich denke, Jesus sagt oft, komm. Wir hören das nur manchmal nicht, aber wir trauen uns nicht, zu kommen. Wenn der Glaube baden geht. Ich finde auch die Fortsetzung dieser, ja, gerade dieser Petrus-Story da bei diesem Seewandel tröstlich und wichtig für alle Angsthasen und Zweifler. Vielleicht findet ihr euch ja auch wieder. Auf einmal merkte Petrus, wie stark der Wind war. Da bekam er Angst. Er begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen und hielt ihn fest. Er sagte zu Petrus, du hast zu wenig Vertrauen. Warum hast du gezweifelt? Ja, jetzt geht der Glaube baden, weil etwas typisch Menschliches passiert. Ich sagte es ja, es sind so ganz typische Dinge, die uns da berichtet werden. Petrus zweifelt. Das Wort zweifeln, da steckt im Deutschen die Zahl 2 drin. Zweifeln setzt sich also aus der Zahl 2 drin. Der Petrus, der sieht nämlich plötzlich doppelt. Er sieht zweifach. Er sieht gespalten, er zweifelt. Also, er sieht nicht nur Jesus auf der Bildfläche, der zu ihm sagt, komm, dann läuft er ja auch, sondern dann heißt es ja, er merkt auf einmal, oh, oh, starker Sturm, hohe Wellen, was soll das werden? Ich kann mir richtig vorstellen, steht ja auch nicht da, aber ich kann mir richtig vorstellen, wie so sein Blick zu flackern anfängt. Ja, so, Jesus, Wellen, Jesus, Wellen. Glauben heißt, nur auf Christus zu blicken, auf nichts anderes, ungeteilt, mit ganzem Herzen, durch die ganze Bibel durch, wird das ja immer wieder berichtet. Soweit die Theorie. Die Realität sieht so aus, wie es bei Petrus beschrieben wird. Wir sehen nicht auf Jesus allein, sondern früher oder später merken wir dann doch, wie stark der Wind ist. Dann ergreift uns die Angst und wir beginnen zu sinken. Und zu diesem Moment habe ich eine wunderbare Auslegung gefunden bei einem Kollegen. Und er sagt zu dieser Situation, als der eine Glaube baden geht, wird ein neuer Glauben geboren. Hier zeigt sich nämlich erst der wahre Glaube. Es ist ein Vertrauen, auf das wir uns überhaupt nichts einbilden können. Die Hände sind leer. Es ist die blanke Not. Für diesen Glauben, dem das Wasser bis zum Hals steht, gibt es keinen Applaus. Wer soll da staunen, dass da jemand singt? Es ist ein Glaube im Zerbruch und es ist dieser Hilfeschrei, Herr, rette mich. Ich meine, wenn wir nur das dem Petrus nachmachen, diesen Hilfeschrei an Jesus, wo wir merken, es geht überhaupt nichts mehr, dann genügt das völlig. Und ich bin auch froh, dass hier keine Heiligengeschichte erzählt wird. So schön das ist, aber manchmal ist das doch so weit weg von uns. Wir sind ja auch keine Heiligen. Petrus geht der Glaube baden, aber er lernt ganz neu, Jesus hält mich gerade jetzt fest und zieht mich wieder raus, wenn mir das Wasser bis zum Hals steht. Das ist doch auch gut. Ist doch gut, das zu hören. Und jetzt finde ich spannend, was Jesus danach zu dem Petrus sagt. Er spricht ihm ja den Glauben auch nicht ab. Das ist so eine Eigenart des Matthäus-Evangeliums. Da wird nicht gesprochen, du bist ungläubig, sondern Jesus sagt zu ihm, wie es in einigen Übersetzungen heißt, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Es ist also ein bisschen was da an Glaube. Und jetzt mal positiv formuliert, Jesus wünscht sich, dass wir ihm mehr Vertrauen schenken, dass wir ein bisschen mehr Glauben haben, der eben dann nicht so hin und her flackert, Zweifel, ja, sondern es schafft in diesem Moment auf Jesus zu sehen. Und auch tröstlich an dieser Situation, ein kleiner Glaube an Jesus genügt, um gerettet zu werden. Und da steckt Potenzial drin, also auch in dem Petrus und auch in uns, da kann sogar noch was wachsen. Ja, aus dem kleinen Glauben ein bisschen mehr. Was für ein Gott. Am Ende dieser Geschichte, und vielleicht ist auch das erst der Höhepunkt, steht ein Glaubensbekenntnis. Und zwar nicht von Petrus, sondern von denen, die mit dabei waren und die da zuschauen. Die Jünger im Boot warfen sich vor Jesus nieder. Sie sagten, du bist wirklich der Sohn Gottes. Stellt euch so ein kleines Schifferboot vor. Die hatten ja keine große Yacht. Und dann kommt Jesus mit dem tropfnassen Petrus rein und die Jünger sind so geplättet, dass sie sich in dieser kleinen Nussschale auf den Boden werfen vor Jesus und merken, du bist wirklich Gott. Sie haben also eine überwältigende Glaubenserfahrung gemacht, dass sie diese Macht Jesu erleben, diese Macht über die Schöpfung, und dass sie merken, diese alten Psalmen, wir haben ja eben auch so einen gebetet, ich weiß nicht, ob ihr es noch im Ohr habt, das war ja auch wie so ein Bootspsalm, wo so gesagt wird, wir sind im Schiff und so weiter und die Wellen steigen hoch. Da heißt es auch, sie sahen die machtvollen Taten des Herrn und seine Wunder mitten im Tosen des Wassers. Und jetzt merken die Jünger auf einmal, ja, es stimmt, das ist der Herr, das ist nicht nur ein besonderer Mensch, der da mit uns geht, der gut predigen kann, der manchmal übers Wasser läuft. Es geht ja hier auch nicht um eine Zirkusnummer, auch nicht mit dem Petrus, sondern die Jünger begreifen, hier ist wirklich Gott am Werk. Hier ist der Schöpfer, der sich hier zeigt. Zurück zum Anfang, wir sitzen alle in einem Boot. Letztlich geht es darum, dass wir mit den Jüngern Glauben lernen und dass wir auch in den schlimmsten Stürmen, in denen wir stehen oder die vielleicht auch noch vor uns sind, nachbuchstabieren lernen. Herr, rette uns, also dieses Hilfsgebet des Petrus, und dann aber auch sagen können, du, Jesus, du bist Gottes Sohn. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.